SR Info. Bilanz am Abend.
Der 23. Februar 2025, ein Sonntag, an dem wahrscheinlich die nächste Bundestagswahl stattfindet. Union und SPD haben sich jedenfalls darauf geeinigt. Allerdings, die Entscheidung über den Wahltermin liegt beim Bundespräsidenten. Neuwahl, Vertrauensfrage, um all das geht es heute Abend. Außerdem, im Saarland sollen alte Bahnstrecken wieder in Betrieb genommen werden und wie sich der Klimawandel am Kilimandscharo bemerkbar macht. Ich bin Isabel Tentrup, herzlich willkommen.
SR Info.
Vor 6 Tagen ging die Ampelregierung auseinander und seit heute steht ein Termin für Neuwahlen. Zwar noch nicht fest, aber doch unübersehbar im Raum. Der 23. Februar 2025. Die Bundestagsfraktionen von Union und SPD haben sich darauf geeinigt. Wie das kam und wie der Zeitplan bis zur vorgezogenen Bundestagswahl aussehen könnte, darüber spreche ich jetzt mit Ruth Kirchner aus dem ARD Hauptstadtstudio, die uns live zugeschaltet ist. Frau Kirchner, in Berlin gab es ja in den vergangenen Tagen ein ziemliches Hin und Her. Wie kam es denn jetzt zu der Einigung auf den 23. Februar als möglichen Neuwahltermin?
Ja, da hat man ja hier in der Tat sehr heftig drüber gestritten. Aber dann am Sonntagabend hatte Kanzler Scholz ja in der ARD gesagt, also wenn sich die Fraktionschefs von CDU und SPD auf einen Zeitplan einigen, dann wäre er damit einverstanden. Die Union wollte ja ursprünglich schon im Januar wählen und die SPD erst im März. Und man hat sich jetzt quasi in der Mitte getroffen. Ein klassischer Kompromiss, würde ich sagen. Und natürlich gab es auch Gespräche beim Bundespräsidenten, der ja heute auch nochmal gesagt hat, es braucht stabile Regierungen in Deutschland. Und diese Gespräche sind vertraulich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht den Beteiligten noch mal ein bisschen ins Gewissen geredet hat.
Beim Bundespräsidenten liegt dann auch von Amts wegen die Entscheidung, ob denn tatsächlich am 23. Februar die vorgezogene Bundestagswahl stattfinden wird. Wie könnte denn ein Zeitplan aussehen bis zu diesem Tag?
Ja, zunächst einmal müsste Bundeskanzler Scholz von der SPD die Vertrauensabstimmung im Bundestag beantragen. Das will er nach dem jetzt vorliegenden Zeitplan am 11. Dezember machen. Das ist ein Mittwoch und abgestimmt werden soll. Dann hieß es heute von Fraktionschef Mützenich am 16. Dezember. Das ist ein Montag. Das ist in einer Sitzungswoche des Parlaments, einer ganz regulären Sitzungswoche, trotzdem ein bisschen ungewöhnlich. Denn normalerweise in diesen Sitzungswochen ist es so, dass das Plenum, also der Bundestag, tatsächlich dann immer erst am Mittwoch zusammenkommt. Aber diesmal wäre das dann schon am Montag. Dann hätte man die Tage vor Weihnachten noch Zeit, vielleicht auch über ein paar Gesetzesvorhaben noch zu diskutieren. Und dann wäre nach dieser Abstimmung, die Scholz ja verlieren würde, weil er keine Mehrheit mehr hat, der Bundespräsident am Zuge, würde das Parlament auflösen und dann tatsächlich ganz offiziell den Termin für die Neuwahl am 23. Februar festlegen.
Stichwort Gesetzesvorhaben, das Sie gerade genannt haben. In den vergangenen Tagen konnte man ja so eine Art Tauziehen, sage ich mal, beobachten zwischen SPD und Union. Der Bundeskanzler wollte vor der Vertrauensfrage noch einige Gesetze durchbringen. Die Union dagegen will erst die Vertrauensfrage hören, bevor sie Entscheidungen trifft. Und Unionsfraktionschef Merz hat das heute auch noch mal bekräftigt. Es geht etwa um den Nachtragshaushalt 2024. Was ist denn mit anderen Gesetzesvorhaben? Zum Beispiel mit der besseren Absicherung des Bundesverfassungsgerichts.
Ja, da könnte man sich tatsächlich vorstellen, dass nach der Vertrauensabstimmung, also in diesen Tagen vor den Weihnachtsfeiertagen, dass da solche Dinge im Bundestag tatsächlich noch beschlossen werden könnten. Denn gerade diese bessere Absicherung des Bundesverfassungsgerichts, darauf hatten sich ja Union, SPD, die Grünen und die FDP längst geeinigt. Das sieht ja auch eine Grundgesetzänderung vor, da braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Und das ist allen beteiligten Fraktionen doch sehr, sehr wichtig. Also da kann man sich gut vorstellen, dass es da noch zu einer abschließenden Abstimmung kommt. Bei anderen Gesetzesvorhaben sieht das anders aus. Also in der Schwebe ist etwa die Erhöhung des Kindergeldes zum 1. Januar 2025 oder auch die Bundeszuschüsse für das Deutschlandticket. Auch da gibt es keine Einigung, beziehungsweise da hat schon die Union signalisiert, dass sie da eigentlich nicht mit einverstanden ist.
Wahltermin 23. Februar, das würde bedeuten Wahlkampf in der Weihnachtszeit und in den Wochen vor Fasnacht. Das ist zumindest ungewohnt. Was auch auffällt, im Februar hat Sachsen Winterferien in der Woche vor dem 23. Februar und das Saarland in der Woche nach dem 23. Bisher war es ja immer so, es wird gewählt außerhalb der Schulferienzeit. Dieses Mal wird davon abgewichen. Wie ist denn Ihre Einschätzung dazu?
Ja, ich habe mir das heute mal angeguckt auf dem Ferienkalender für alle Bundesländer. Und da ist es tatsächlich so, dass im Februar oder im März der einzige Sonntag, wo überhaupt keine Schulferien sind, davor oder danach, das wäre tatsächlich erst Ende März. Und das ist eben ein Termin, der war der Union deutlich zu spät. Und zu früh wollte man ja auch nicht wählen. Da gab es ja auch durchaus Bedenken von der Bundeswahlleiterin. Und deshalb ist das jetzt für die Sachsen und für die Menschen im Saarland natürlich nicht ganz so schön. Aber es ist, wie gesagt, ein Kompromiss, und auf den man sich dann verständigen konnte. Und dann Wahlkampf in der Vorweihnachtszeit. Also CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat heute vor der Fraktionssitzung im Bundestag gesagt, naja, demokratische Wahlen sind ja nichts Unchristliches. Also Wahlkampf auf dem Weihnachtsmarkt, ich glaube, darauf müssen wir uns einstellen.
Neuwahlen am 23. Februar 2025 in Berlin, scheint alles auf diesen Termin hinauszulaufen. Informationen und Einschätzungen dazu war das von Ruth Kirchner aus dem ARD-Hauptstadtstudio hier live zugeschaltet. Auf den vorgezogenen Wahltermin müssen sich auch die saarländischen Kommunen einstellen. Denise Friemann aus der SR-Landespolitik-Redaktion.
Der vorgezogene Neuwahltermin stellt für die saarländischen Kommunen laut dem Präsidenten des Städte- und Gemeindetags Uli Meier von der CDU kein Problem dar. Urlaubssperren für die Verwaltungsbeamten oder Ähnliches seien nicht geplant, und ohnehin sei man bei den Wahlämtern schon für die Bundestagswahl, die eigentlich im September hätte stattfinden sollen, in Vorbereitung gewesen. Bei der Auswahl der Hallen, die für die Wahl genutzt werden sollen, wolle man jetzt darauf achten, dass Fastnachtsveranstaltungen wie geplant stattfinden können, so Meier. Denn die Bundestagswahl wird jetzt voraussichtlich eine Woche vor Rosenmontag stattfinden. Das stört besonders den saarländischen SPD-Generalsekretär Limbacher. Man dürfe nicht vergessen, dass für viele Ehrenamtler am vorgeschlagenen Wahltag eigentlich die Organisation von Prunksitzungen und Umzügen im Vordergrund stehe. Darauf reagierte der saarländische CDU-Generalsekretär Wagner mit Unverständnis. Wenn dem Generalsekretär der SPD Saar in seiner Kommentierung nichts anderes einfalle als den Zeitpunkt der Fastnacht, dann spreche dies Bände. Mit dieser SPD sei kein Staat mehr zu machen, so Wagner. Trotzdem sehen sich sowohl Saar-SPD als auch Saar-CDU gerüstet für die Neuwahlen, und auch die FDP und die Grünen im Saarland begrüßen den nun feststehenden Termin, das teilten die jeweiligen Landesvorsitzenden mit. Ein größeres Problem könnte der frühere Wahltermin allerdings für die kleinen Parteien darstellen, die noch nicht im Landtag oder im Bundestag vertreten sind. Denn die müssen jetzt in kürzerer Zeit Unterstützungsunterschriften sammeln, um Wahllisten aufstellen zu dürfen, erklärt der stellvertretende saarländische Landeswahlleiter Bittner. Außerdem ändert sich auch etwas für diejenigen, die per Briefwahl wählen wollen, denn die Frist für die Briefwahl werde von circa 6 auf circa 2 Wochen verkürzt, so Bittner. Die Wahlberechtigten müssten sich da also früher und schneller um ihre Briefwahlunterlagen kümmern.
Mit der anstehenden Bundestagswahl beschäftigt sich auch das Bundesamt für Informationstechnik, das BSI. Die Bedrohungslage durch Cyberangriffe ist in Deutschland weiterhin hoch. Das geht aus dem neuen Jahresbericht des BSI hervor. Und die Behörde bereitet sich auch darauf vor, die Bundestagswahl im digitalen Raum zu beschützen. Aus Berlin Philipp Eckstein.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, sagte mit Blick auf die anstehende vorgezogene Bundestagswahl:
Es gilt, unsere Demokratie gerade auch im Digitalen zu schützen.
Und BSI-Präsidentin Claudia Plattner stellte bei der Vorstellung des Jahresberichts ihrer Behörde klar: Auch im Bereich der Cybersicherheit gibt es bei der anstehenden Bundestagswahl viel zu tun. So müssen zum Beispiel IT-Systeme geschützt werden zur Absicherung des Wahlprozesses. Zudem wird das BSI auch Parteien dafür sensibilisieren, welche Gefahren durch Hacker drohen, die Daten klauen und dann gezielt veröffentlichen. Plattner machte deutlich, es gibt eine Menge an Arbeitspaketen, die jetzt erledigt werden müssen. Und sie betonte:
Das ist knapp. Wir werden unser Möglichstes tun, um diesen Wahlprozess so gut wie möglich abzusichern im Rahmen dessen, was im Laufe dieses Zeitrahmens möglich ist.
Zugleich verwies die BSI-Chefin darauf, dass Deutschland bei der Absicherung von Wahlen 2024 sehr erfolgreich gewesen sei. So zum Beispiel bei der Europawahl und bei Landtagswahlen.
Philipp Eckstein aus Berlin. Und wir schauen in die USA. Vergangene Woche wurde ja mit Trump ein verurteilter Straftäter zum nächsten US-Präsidenten gewählt. Trumps Verurteilung im Schweigegeldprozess könnte aber aufgehoben werden, auf der Grundlage des Immunitätsurteils des obersten Gerichtshofs in den USA. Die Entscheidung darüber sollte in New York heute fallen, doch sie wurde um eine Woche vertagt. Martin Ganselmeier.
Richter Juan Merchan will nun am 19. November entscheiden, wie es im Prozess gegen Donald Trump wegen unrechtmäßiger Verbuchung von Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin weitergeht. In einer schriftlichen Stellungnahme begründete der Richter die erneute Verschiebung damit, dass beide Seiten, sowohl Trumps Verteidiger als auch die Anklage, mehr Zeit benötigen, um ihre Sichtweise darzulegen. Ob das Verfahren nach dem Wahlsieg von Donald Trump und der Immunitätsentscheidung des Obersten Gerichtshofs eingestellt werden soll oder nicht. Nach Angaben des Gerichts bat Trumps Anwalt am Wochenende um mehr Zeit. Trumps Verteidiger wollen darlegen, dass eine Einstellung des Verfahrens dringend erforderlich ist. Andernfalls werde die Regierungsfähigkeit des designierten Präsidenten in verfassungswidriger Weise beeinträchtigt. Die Anklage, Manhattans Staatsanwalt Alvin Bragg, stimmte dem Aufschub zu. Die Frage, ob ein gerade gewählter Präsident noch bestraft werden darf, ist ein historischer Präzedenzfall, den es noch nie gegeben hat. Rechtsexperten halten es für wahrscheinlich, dass der New Yorker Richter am Ende das Verfahren einstellen wird und Donald Trump nicht bestraft wird.
IG Metall und Arbeitgeber haben sich geeinigt, die Beschäftigten in der Metallbranche sollen mehr Geld bekommen. Gleich mehr Informationen dazu nach den Nachrichten des Tages, heute mit Katharina Döppler.
Die Verbraucherpreise sind im Oktober gestiegen. Wesentlicher Grund dafür ist, dass Dienstleistungen und Lebensmittel teurer geworden sind. Energie ist dagegen billiger geworden. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitgeteilt hat, betrug die Inflationsrate 2,0%. Im August und September hatte sie sich abgeschwächt. Experten erwarten, dass die Teuerungsrate bis zum Ende des Jahres moderat steigen wird. Im Prozess um den Diebstahl von rund 8,2 Millionen Euro Bargeld in Bremen hat die Angeklagte gestanden. Vor dem Landgericht berichtete die 32-Jährige, wie sie als Angestellte eines Geldtransportunternehmens das Geld in einem Rollcontainer versteckt und nach draußen gebracht habe. Ein Freund habe sie zu der Tat überredet, sie selbst habe maximal 25.000 Euro erhalten. Wo der Rest des Geldes sei, wisse sie nicht. Die Beschuldigte hatte sich im März gestellt, der Frau drohen bis zu 10 Jahre Gefängnis. Das Saarland macht sich im Bundesrat für Bundeshilfen bei Unwetterschäden stark. Nach Angaben der saarländischen Regierung werden regionale Extremwetterereignisse wie Starkregen, Hochwasser oder Sturmfluten wegen des Klimawandels häufiger. Deshalb müsse der Bund finanziell aushelfen, um Schäden an öffentlicher Infrastruktur zu beheben. Bisher tut er dies nur, wenn es sich um eine Katastrophe von nationalem Ausmaß handelt. Das hält das Saarland für wenig praxistauglich. Der Bund müsse auch einspringen, wenn es sich nicht um ein nationales, aber um ein regionales Unwetterereignis handele. Das US-Militär hat offenbar weiter großes Interesse an einer alten Bundeswehrkaserne in Kusel. Der Bürgermeister von Kusel, Martin Hees, hatte am Tag der US-Wahl von einer Absichtserklärung der Amerikaner erfahren. In dieser bestärkten sie ihr Interesse für die Übernahme des Geländes. Nach Angaben der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben trifft das US-Militär aktuell Vorbereitungen, um die Kaserne zu übernehmen. Aktuell befindet sich eine Erstaufnahmestelle für Geflüchtete auf dem Gelände. Welche Auswirkungen das für die rund 600 dort untergebrachten Menschen hat, kommentierte die Stadt nicht. Bei SR Klassik am See geht es im kommenden Jahr um das Thema Filmmusik. Am 5. Juli präsentiert die Deutsche Radiophilharmonie am Losheimer Stausee Werke der beiden wohl berühmtesten Filmmusikkomponisten aller Zeiten, Hans Zimmer und John Williams. Hans Zimmer wurde unter anderem mit König der Löwen oder Fluch der Karibik bekannt. John Williams schrieb die Musik zu Star Wars und Harry Potter. Der Vorverkauf hat begonnen.
SR Info.
Die Beschäftigten in der Metallbranche bekommen mehr Geld. Nach langen Verhandlungen haben sich IG Metall und Arbeitgeber heute geeinigt. Der Abschluss soll auch für Saarland gelten. Ursprünglich verhandelt wurde für die Tarifgebiete Nord und Bayern. Aus Hamburg berichtet Frauke Reinig.
So klang es gestern Mittag noch in Hamburg. Vor der entscheidenden vierten Verhandlungsrunde waren noch mal tausende Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie auf die Straße gegangen. In ganz Deutschland hatten in den vergangenen beiden Wochen sogar zehntausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Branche bei Warnstreiks die Arbeit niedergelegt.
Wir haben immer Krisen. Inflation ist da. Wir brauchen das Geld. 7-8% wäre ja schon angemessen.
Wie soll man sich das normale Leben aktuell leisten? Ich weiß nicht, wie ich mir eine Wohnung leisten soll. Es wird alles teurer, es ist alles unverschämt.
Und vor allem für Azubis, ich bin Azubi, müssen sie auch was tun, da es nicht mehr zu stemmen ist mit dem niedrigen Gehalt, bei den Wohnungskosten und den Essenskosten, die wir haben. Da muss einfach uns mal auch geholfen werden und in die Jugend investiert werden.
Die Arbeitgeber betonten hingegen die schwere wirtschaftliche Gesamtlage. Die Fronten schienen verhärtet, berichtet auch der Verhandlungsführer der IG Metall Küste, Daniel Friedrich.
Große und wichtige Teile der Arbeitgeber haben gefordert, eine Nullrunde, gegebenenfalls auch, dass wir verzichten. Es wurde gefordert, dass Urlaubsgeld, Warnersgeld gestrichen werden kann, wenn der Arbeitgeber das will, weil er meint, die wirtschaftliche Lage ist schlecht. Das konnten wir verhindern. Wir konnten nach vorne raus die Einkommenssteigerung durchsetzen.
Und zwar bekommen alle Beschäftigten Anfang kommenden Jahres einmalig 600 Euro.
Wir haben dann die erste Erhöhung für die Beschäftigten zum 1. April 2025 mit einer Steigerung von 2,0%. Ab dem 1. April 2026 steigen die Entgelte nochmal um 3,1%.
Der Tarifvertrag läuft 25 Monate bis Oktober 2026, so Friedrich. Arbeitnehmer können künftig auch mehr freie Tage nehmen für Pflege und Betreuung von Angehörigen und Kindern. Auszubildende bekommen ab Januar 140 Euro pro Monat mehr. Dass der Nachwuchs gestärkt werden soll, war allen wichtig, sagt Horst Ott von der IG Metall Bayern.
Ist, glaube ich, ein Pfund, wo uns allen gut tut. Einmal den Jugendlichen, die eine Ausbildung beginnen, aber zum anderen auch der Branche, die damit sagen kann, in der Metall-Elektroindustrie ist es attraktiv, eine Ausbildung zu machen.
Die Gewerkschaft kommt den Arbeitgebern bei der sogenannten Differenzierung entgegen. Heißt, eine anstehende Sonderzahlung im kommenden Sommer können Unternehmen aussetzen, wenn sie wirtschaftlich nicht gut dastehen. Das ist extrem wichtig, sagt die Verhandlungsführerin des Arbeitgeberverbandes Nordmetall, Lena Ströbele.
Weil wir uns in dieser Krise aktuell befinden und weil wir Möglichkeiten brauchen, um für die Betriebe auch Möglichkeiten zu schaffen, mit den Belastungen umzugehen.
Erstmal sollen jetzt möglichst viele Unternehmen den Abschluss übernehmen, sagt Stefan Wolf, Präsident des Arbeitnehmerverbandes Gesamtmetall.
Wir von Gesamtmetall empfehlen allen Verbänden, die Mitglied sind bei Gesamtmetall, die Übernahme dieses Pilotabschlusses. Und ich bin zuversichtlich, nachdem alle einstimmig dafür gestimmt haben, dass dann auch die Umsetzung erfolgen wird.
Die lange Laufzeit gibt Planungssicherheit, freuen sich die Arbeitgeber. Allerdings hat die Gewerkschaft durchgesetzt, dass zum Ende des Tarifvertrages keine Friedenspflicht gilt. Sie kann also sofort streiken. Beide Parteien haben sich aber auch geeinigt, mit den nächsten Verhandlungen schon gut einen Monat vor Ende der Vertragslaufzeit zu beginnen.
Frauke Reinig zur Tarifeinigung in der Metallbranche. Fast überall in Deutschland gibt's stillgelegte alte Bahnstrecken. Mal wurden daraus Radwanderwege, mal wuchern sie auch einfach zu. Im Saarland sollen einige alte Bahnstrecken wieder in Betrieb genommen werden, reaktiviert werden. Bereits beschlossen ist das für die Strecke Homburg-Zweibrücken. Und es sollen wohl noch einige alte Bahnstrecken dazukommen. Heute jedenfalls hat die saarländische Umwelt- und Mobilitätsministerin Petra Berg Einzelheiten dazu vorgestellt, genauer gesagt eine Machbarkeit. SR-Info-Reporterin Carmen Bachmann hat das alles für uns beobachtet. Carmen, um welche Bahnstrecken geht es denn da?
Im Prinzip geht es um alle vier, die schon in einer Untersuchung vor 3-4 Jahren gut abgeschnitten haben. Die untere Primstalbahn, die hat das beste Ergebnis erzielt und kann grob von Dillingen nach Schmelz für den Personenverkehr reaktiviert werden. Die Strecke ist derzeit tatsächlich auch in Benutzung. Die wird sogar gerade saniert, denn dort fahren nämlich fast täglich Güterzüge für die Firma Meiser in Schmelz-Limbach. Dann könnte auch Merzig-Losheim reaktiviert werden. Dort ist ja bis vor 2 Jahren die Museums Bahn gefahren. Mittlerweile aber ist die Strecke so marode, dass das nicht mehr geht. Zuständig wäre eigentlich die Gemeinde Losheim, die Strecke zu sanieren. Die haben die nämlich vor einiger Zeit gekauft und die können sich das nicht mehr leisten. Da gab es vor ein paar Wochen einen Brandbrief an die Landesregierung. Demnächst soll es da Gespräche geben. Vielleicht löst sich ja jetzt alles in Wohlgefallen auf.
Pläne gibt es auch für 2 weitere Strecken, nämlich für die Rosseltalbahn von Saarbrücken nach Großrosseln und für die Biesttalbahn von Völklingen nach Überherrn. Was ist da geplant?
Genau, also die würden nach den Plänen des Ministeriums teilweise zusammengelegt. Da gäbe es einen gemeinsamen Bahnhof in Fürstenhausen und dort käme dann alle 20 Minuten eine Bahn aus Saarbrücken an. Zwei Bahnen führen weiter nach Großrosseln, eine nach Überherrn und dann gäbe es noch eine zusätzliche Verbindung von Völklingen nach Überherrn. Angebunden wäre dann bei der Strecke über Fürstenhausen übrigens auch das ehemalige Messegelände. Das wird ja gerade als neues Stadtquartier umgebaut und die Investoren, mit denen habe ich telefoniert, die würden sich über einen betriebenen Bahnhof sehr freuen.
Vier alte stillgelegte Strecken also, die neu belebt werden sollen. Was soll das alles kosten und woher soll das Geld dafür kommen?
Also es wären mehrere hundert Millionen Euro. Nehmen wir mal die Rosseltalbahn und die Biestalbahn. Da sind allein rund 40 Brückenbauten zu überprüfen und zu sanieren. Es müssten Bahnhöfe neu gemacht werden, die Strecke zum Teil zweigleisig ausgebaut werden. Da gibt es aktuelle Berechnungen, dass das etwa fast 200 Millionen Euro kostet. Die Primstalbahn liegt bei 100 Millionen Euro, Merzig-Losheim bei etwas mehr als 40. Das ist deutlich mehr, als ich in Berechnungen von 2020 gefunden habe. Aber der Bund, der würde 90% der Kosten übernehmen, das Land dann den Rest und die Kommunen müssten lediglich zahlen, wenn da beispielsweise ein neuer Fußgängerweg zu einem Bahnhof gebaut oder saniert werden müsste. Ich habe heute auch mit ein paar betroffenen Bürgermeistern gesprochen. Da hat sich jetzt grundsätzlich niemand dagegen ausgesprochen, aber es gibt Skepsis, ob die finanziellen Mittel der Gemeinden ausreichen.
Wie ist denn deine Einschätzung? Werden diese alten Bahnstrecken im Saarland tatsächlich irgendwann reaktiviert?
Also die Ministerin hat heute gesagt, die Landesregierung wolle die Reaktivierung. Daraus ergeben sich große Chancen für das Saarland. Ich kann es nicht sagen. Also bis zum Frühsommer soll es in den Gemeinden jetzt Infoveranstaltungen geben. Danach stehen dann die Planfeststellungsverfahren an. Und dann könnte in priorisierten Abschnitten mit den Reaktivierungen begonnen werden. Mein Eindruck ist, dass das Ministerium wirklich ein Interesse daran hat, ob dann tatsächlich der Bund das Geld zuschießt. In frühestens 8 bis 10 Jahren könnten die ersten Bahnen wieder fahren. Bis dahin sind viele Gleise durchgerostet.
Im Saarland sollen 4 alte Bahnstrecken reaktiviert werden. Umweltministerin Berg hat eine Machbarkeitsstudie dazu vorgelegt, beobachtet von SR-Info-Reporterin Carmen Bachmann. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die Weltklimakonferenz in Aserbaidschan. Heute ist der zweite Tag und seit heute sind auch Staats- und Regierungschefs dabei. Allerdings nicht alle. Bundeskanzler Scholz zum Beispiel bleibt nach dem Ampelbruch lieber in Berlin. Auch der scheidende US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Staatspräsident Macron sind ebenfalls nicht zur COP29 gereist. Die UN-Klimakonferenz in Aserbaidschan in der Hauptstadt Baku, was heute dort wichtig war, fasst unser Korrespondent Frank Eichmann zusammen.
Gewohnt dramatisch verpackte UN-Generalsekretär Guterres in Baku seinen Aufruf zum Handeln.
The sound you hear is the ticking clock.
Was Sie hören, ist eine tickende Uhr. Der Countdown läuft, um den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Aber die Zeit läuft gegen uns. Die reichen Staaten verursachten die Probleme, die Armen zahlten den höchsten Preis, so Guterres, vor den angereisten rund 80 Staats- und Regierungschefs an deren Tag 1 in Baku. Dann beschrieb Guterres die schlimmen Folgen des Klimawandels, Zerstörungen, Hunger, Dürre, Armut, ermunterte mit dem frischen Umfrageergebnis im Rücken, dass 80% der Weltbevölkerung mehr Klimaschutz sehen wollten, und appellierte dann direkt: Auf der COP28 vor einem Jahr haben sie sich darauf geeinigt, sich von fossilen Brennstoffen zu verabschieden, den Ausbau emissionsfreier Energiesysteme zu beschleunigen, die Anpassung an den Klimawandel zu fördern und die nationalen Klimaschutzpläne NDCs anzupassen und am 1,5-Grad-Grenzwert auszurichten. Jetzt ist es Zeit zu liefern. Und es gab die erste Lieferung vom britischen Premier Starmer. Ich kann heute 3 Monate vor der Deadline ankündigen, dass wir bis 2035 den Ausstoß von Treibhausgasen um wenigstens 81% verringern werden im Vergleich zu 1990. Tag 2 brachte ein weiteres Ergebnis, das allerdings nicht unumstritten ist. Es geht um Marktregeln für den weltweiten Handel mit Verschmutzungsrechten. Wer der klimaschädliche Gase ausstößt, kann das mit Zertifikaten kompensieren von andernorts eingesparten Emissionen. Was sich auf Artikel 6 des Pariser Klimaschutzabkommens bezieht, feierte Gastgeber Aserbaidschan als Durchbruch nach jahrelangen Verhandlungen. Umweltschutzorganisationen kritisierten unter anderem, der Mechanismus sei schwer, wirklich transparent zu kontrollieren und eher ein Fall von Greenwashing als ein echter Beitrag zur Reduktion klimaschädlicher Gase. Der Auftritt des Gipfelgastgebers sendete eine gemischte Botschaft, denn für seine Öl- und Gasexporte wollte sich Aserbaidschans autokratisch regierender Präsident Aliyev nicht entschuldigen. Es ist ein Geschenk der Götter. Jede natürliche Ressource, ob nun Öl, Gas oder Wind, Sonne, Gold, Kupfer. Und die Länder sollten nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie sie haben und dass sie sie zum Markt bringen, weil der Markt sie braucht. Auch und gerade die EU kaufe Öl und vor allem Gas aus Aserbaidschan, aber, Zitat Aliyev, staatlich kontrollierte NGOs und Fake News Medien in einigen westlichen Ländern wären heuchlerisch, würden belehren und Doppelstandards setzen. Schrille Töne am zweiten Tag des Weltklimagipfels. Morgen kommen die Staats- und Regierungschefs noch einmal zum Gipfel, mehr oder weniger überzeugt vom Aufruf des UN-Generalsekretärs.
Only you can beat the clock on 1.5 degrees.
Nur sie können die Uhr stoppen, was den 1,5 Grad Temperaturanstieg angeht.
Weltweit gibt es mittlerweile sehr viele Beispiele für den Klimawandel. Eins davon der Kilimandscharo mit fast 6000 Metern, der höchste Berg Afrikas und seine weiße Spitze ist weltbekannt. Wie sich die Natur auf und um den Kilimandscharo verändert, das hat sich unsere Korrespondentin Karin Bensch angeschaut.
Unterwegs im Jeep mit Ranger Francis Legay. Er arbeitet seit 16 Jahren im Nationalpark rund um den Kilimandscharo. Francis fährt jeden Tag Patrouille, ist ganz dicht dran an den Wildtieren. Er beobachtet, wie sie in freier Natur leben. Doch die Natur hat sich durch den Klimawandel stark verändert, erzählt der Ranger.
Es ist viel trockener geworden. Die Regenzeiten haben sich verschoben. Sie sind nicht mehr so leicht vorhersagbar. In diesem Gebiet gab es sonst immer schon Anfang Oktober Regen. Aber nun ist es schon ziemlich lang her, dass es mal geregnet hat.
In diesem Bereich hatten wir Regen lange Zeit vorher.
In den Naturreservaten rund um den Kilimandscharo leben viele Wildtiere. Elefanten, Zebras, Gazellen, Giraffen und Löwen. Die letzte Dürre vor einigen Jahren war tragisch. Hunderte Tiere sind damals qualvoll verendet. Darunter auch viele Jungtiere. Die Ranger mussten die Wildtiere füttern, sonst wären noch mehr gestorben. Wenn es weniger Nahrung gibt, etwa durch Trockenheit, verlassen die Wildtiere ihr Revier und wandern dorthin, wo die Menschen leben. Ein Zaun soll helfen. Er ist recht niedrig, hat aber lange Metallstäbe, die zur Seite abstehen, um die Tiere fernzuhalten. Dieser Zaun ist fast 100 Kilometer lang. Er soll vor allem Elefanten daran hindern, auf die Felder der Bauern zu gelangen und dort die Ernte wegzufressen. Ein Elefant kann bis zu 200 Kilogramm Gemüse am Tag verdrücken. Sie fressen sehr gern Mais, Bohnen und Wassermelonen. Der Zaun soll die Lebensräume der Menschen und der Elefanten trennen, damit es keine Konflikte zwischen ihnen gibt, erklärt Ranger Francis.
On the other end is the community settlement.
Auf der einen Seite sollen sich die Menschen nicht von den Tieren bedroht fühlen. Auf der anderen Seite sollen die Tiere verstehen, dass sie hier nicht weiterkommen. Der Zaun hält also die Elefanten davon ab, in die Dörfer zu gehen.
In the tar the elephant from going to the community area.
Klimawandel auf dem Kilimandscharo. Davon kann Michael Chaban einiges erzählen. Er ist Bergsteiger, führt seit fast 20 Jahren Touristengruppen auf den höchsten Berg Afrikas mit fast 6000 Meter Höhe. Michael kennt den Kili so gut wie einen Bruder. Früher, erinnert sich der Bergsteiger, hatte der Kilimandscharo eine weiße Kappe auf dem Gipfel.
Als ich mit dem Bergsteigen anfing, war der Gletscher groß und leuchtend. Aber heutzutage ist nur noch wenig davon übrig geblieben. Das bedeutet, der Gletscher schmilzt durch den Klimawandel.
Michael zeigt Handyfotos, die er vor gut 10 Jahren auf dem Gipfel gemacht hat. Damals gab es dort oben noch deutlich mehr Eis. Manche Wissenschaftler sagen, dass es in 15 bis 20 Jahren keinen Gletscher mehr auf dem Berg geben könnte. Doch da ist auch noch ein anderes Problem, der Übertourismus. Es gibt immer mehr Menschen, die auf den Kili steigen. Und deshalb gibt es dort auch immer mehr Müll.
Es muss dafür gesorgt werden, dass der Berg sauber wird, dass kein Müll dort oben liegen bleibt. Deshalb müssen wir alles aufsammeln. Das trägt zumindest dazu bei, dass vor allem Plastikmüll nicht ein Leben lang dort bleibt.
Bergsteiger Michael Chaban macht sich auf den Weg. Er hofft, dass der weltberühmte weiße Gipfel des Kilimandscharo in Zukunft nicht ganz verschwinden wird. Und irgendwann nur noch ein Postkartenmotiv ist.
Das Wetter im Saarland. Kommende Nacht zieht der Himmel wieder zu. Meistens bleibt es trocken, 5 bis 1 Grad. Morgen am Mittwoch meistens dichte Wolken, nur selten lockert es morgen auf oder kommt gar die Sonne raus. Hier und da gibt es einzelne Tropfen. Erst im Lauf des späten Abends morgen setzt vom Hunsrück her Regen ein. 4 bis 8 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.